Humorexpertin fragt Führung. Eva Ullmann und Katrin Hansmeier machen Humor für Sie berechenbar und einsetzbar. Amüsieren Sie sich, staunen Sie und erweitern Sie Ihr Repertoire.
Ich begrüße heute ganz, ganz herzlich in unserem Podcast Humorexpertin fragt Führung Astrid Schulte. Total schön, dass du da bist, Astrid. Herzlich, herzlich willkommen.
Vielen Dank, Eva, für die Einladung. Ich freue mich sehr.
Astrid, du bist Vorständin des Werbemittelherstellers Berendsson. Du hast eine sehr beeindruckende, manche sagen auch geradlinige Karriere in Führungspositionen bei verschiedenen Unternehmen. Dazu komme ich später noch. Ich möchte auch gerne später zu Berendsson kommen. Ich freue mich erstmal total, dass du da bist und dass du Lust hast, heute mit mir der Leichtigkeit und dem Humor ein bisschen auf die Spur zu kommen. In der Regel frage ich, und wir hatten es gerade schon, Menschen, worüber sie zuletzt geschmunzelt haben. Aber ich möchte, wenn ich dich frage, hast du letzte Woche über was geschmunzelt? Sagst du vermutlich ja.
Ja, ganz bestimmt. Häufig bestimmt habe ich in der letzten Woche geschmunzelt.
Ich habe dich eben schon vorher gefragt, wenn ich würde gerne wissen, worüber du zuletzt geschmunzelt hast. Ne? Du hast gesagt, keine Ahnung.
Mir ist gerade noch was eingefallen. Mhm. Und zwar war ich am letzten Wochenende bei meinen Eltern in Münsterland. Und meine Eltern sind beide jetzt so Mitte 80. Und meinem Vater geht's mal besser, mal schlechter. Ich glaube, das kennen wir alle so in der Generation, dass wir natürlich auch sehr darüber schauen, wie es unseren Eltern so geht. Und mein Vater, obwohl es ihm manchmal nicht so gut geht, der hat einfach so einen wahnsinnig guten Humor. Also kann dann vielleicht sich gerade an den Tisch setzen manchmal, aber haut dann einen Witz raus und das liebe ich. Und er hat dann irgendwie was über die Nachbarn erzählt, was ich jetzt gar nicht wiederholen möchte, ehrlich gesagt. Aber politisch unkorrekt. Aber das war so schön, weil das ist ja viel mehr als dann nur so ein kleiner Witz. Das ist ja dann Stärke, noch Ironie. Das ist ja das, was mich ja mein Leben lang unter anderem an meinem Vater sehr beeindruckt hat, dass er immer einen guten Spruch hatte zu jeder Zeit und das auch so mit dem Alter und auch manchmal in der Krankheit dann trotzdem dieser Humor noch da ist. Das ist ja so wahnsinnig schön und das ist etwas, was auch bleibt und was nicht nur etwas ist, was kurz über die Lippen kommt, zu einem Schmunzeln bringt, sondern das war irgendwie eine große Hoffnung, dass meine Eltern noch lange leben und dass diese Welt noch nicht so schnell vorbei ist.
Und das finde ich, so dieses Schmunzeln oder gemeinsam Lachen mit der Familie auch oft so ein kurzer Schritt von etwas weg ist. Ne? Also auch dieses, dem wir uns natürlich stellen müssen, ne? Dass das Leben endlich ist, dass wir unsere Eltern nicht immer haben, dass wir sie auch begleiten, so wie sie uns ganz engmaschig begleitet haben, wenn Dinge schlechter werden. Ne? Und trotzdem ist dieses Schmunzeln so eine kurze Distanz, so ein kurzes Aufatmen, finde ich, ja. dann bringt es einen sehr nahe zueinander.
Das ist, glaube ich, ganz häufig so. Ich habe mich jetzt mit deinem Thema tatsächlich, da habe ich heute Morgen unter der Dusche das erste Mal drüber nachgedacht und habe gedacht, wie cool das ist, auch diese Themen zusammenzubringen. Also wahrscheinlich sind viele, die in deinen Podcast kommen, haben schon 30 deiner Folgen gehört. Ich nicht so.
Das ist total unterschiedlich.
Aber als ich dann darüber nachgedacht habe, habe ich gedacht, dass es, weil du beschreibst das sehr schön bei meinen Eltern, dass es so ein Moment ist, wo du so eine kleine Erleichterung hast und wo Sachen fast so spielerisch werden, obwohl sie ja vielleicht dann doch manchmal viel ernster sind und viel schwieriger sind. Und das ist ja, glaube ich, schon auch die Funktion von Humor so in allen Lebenslagen. Ne? Also hast einen Beziehungsstreit, dann haust was raus, was lustig ist und dann kann man mal ganz kurz durchatmen. Im Business das Gleiche. Ne? Das bringt so Leichtigkeit ja in Räume. Das hilft manchmal sehr, um auch mal wieder so ein bisschen Distanz zu nehmen, nicht? Denn manchmal nimmt man doch das, was so passiert im Daily, viel zu wichtig, glaube ich.
Total. Und auch phasenweise, ne? Ich erlebe das auch in meiner Familie, dass ich natürlich schon auch jemand bin, der sehr bewusst leichte Geschichten oder humorvollen Perspektivwechsel. Also natürlich benutze ich das auch hauptberuflich und natürlich habe ich auch Phasen, wo ich angestrengter bin, ne? Weil sozusagen Kind und Veranstaltungen und Business und Business von meinem Mann und so alle Termine und kommen dann zu meinen Eltern, die in einer ruhigeren Lebensphase sind und dann ist manchmal das auch anstecken, ne? Dass sie was machen und ich schmunzeln kann und dann, ich finde so dieses gegenseitig anstecken. Also ich glaube, was du gleich hast, auch mit allen anderen Gästen in unserem Podcast, ist, dass Führungskräfte Humor oft benutzen, aber es gar nicht immer so richtig absichtlich machen. Und dann diese Suche, das ein bisschen zu greifen zu kriegen. Und wenn wir was entdecken, ist es schön. Und wenn wir nichts entdecken, ist es auch völlig okay. Aber da wäre ich gleich bei meiner nächsten Frage. Wir haben uns kennengelernt beim Club 55, wo du einen hochspannenden Vortrag und über Berendsson und euren Transformationsprozess und uns auch hast einblicken lassen und du hast ja auch gemerkt, das war, du hast auch das Auditorium sehr berührt und wir waren total intensiv am Arbeiten mit dir und hab dich kennengelernt als jemand, der Ethik und Werte als einen ganz großen Baustein in der Persönlichkeit mitbringt in ein Unternehmen. Von daher mal so ein Sneak Preview auf den Humor. Ist Leichtigkeit oder ist Humor etwas, wo du sagst, du machst das schon intuitiv mit Absicht oder ist das eher was, wo du sagen würdest, also etwas passiert mal oder nicht, aber es ist überhaupt gar nichts, was so erstmal in meinem Handwerkskasten als Führungskraft, so wie ich mich kenne als Persönlichkeit, was da schon sehr bewusst drin steckt?
Nee, bewusst eher. Also ich merke, dass das halt einfach sehr häufig Spannung nimmt auch. Ich kann auch, glaube ich, ganz gut über mich selbst lachen. Ich mache dann mal irgendwie einen Joke über mich und dann sind natürlich gerade in so einem, sage ich mal, zumindest ehemals sehr hierarchischen Unternehmen, wie Berendsson eines war, ich glaube, da habe ich eine Menge schon abgebaut, aber das war natürlich niemand gewohnt so. Und wenn ich merke, dass etwas gut ankommt, obwohl ich es vielleicht gar nicht so jetzt strategisch oder taktisch eingesetzt habe, sondern einfach mal so rausgehauen habe, und die Leute dann so lachen mit mir und dann merke ich, dass dann, wenn ich das mache, ne, dass das dann mein Gegenüber häufig auch macht, weil da man geht ja quasi so in Resonanz miteinander, wenn man so ein Gefühl, ein gutes Gefühl miteinander hat und dann ist das einfach etwas, was passiert und wenn es so selber erleichtert, dann glaube ich, folge ich dem intuitiv, das auch weiterzumachen, weil ich glaube, dass in den Umfeldern, die vielleicht nicht 100% verbunden sind, aber die ich versuche, immer verbunden zu gestalten, gelingt mal mehr, mal weniger, muss ich auch sagen, aber da ist dieses Lachen über sich selbst und auch mal auch ein bisschen persönlich was von sich preiszugeben und sich zu zeigen, ist auf jeden Fall sehr gut, um Spannungen zu lösen und das Gegenüber auch aufzufordern, vielleicht auch nicht alles immer so bierernst zu nehmen. Ne? Man hat ja auch, ob jetzt intern oder extern, auch mal einen oder anderen Rechthaber irgendwie daneben sich, vor sich, unter sich, wie auch immer. Und das ist ja auch ganz menschlich, dass man sich dann quasi für was einsetzt und unbedingt Recht haben will. Und ich glaube, dass manchmal so ein bisschen Humor dann auch wieder die Distanz so schafft. Ne? Weil wir wollen ja nicht hier Rechthaber sein und wenn andere dann immer genau wissen, wie das Leben funktioniert, ich würde mal sagen, da kommt mein Alter mir sehr entgegen, dass ich da so viele Leute schon gehört habe, die mir das Leben erklären wollen, dass ich dann dazu neige, auch manchmal einen ganz lustigen Spruch zu bringen, weil ich das sowieso nicht mag, ich das auch in welcher Rolle auch immer auch sowieso auch nicht tue. Also glaube ich, dass ich das mit Humor ganz gut dann wieder runterdampfen kann, damit auch selber sich nicht nur um sich selber dreht, sondern auch mal ganz kurz mal einen Stupser von der Seite bekommt, dass das Leben nicht aus Rechthaberei besteht. Ja.
Und da setzt sich die Leichtigkeit und der Humor, glaube ich, auf einen hohen Wert, den du hast. Ne? Das hast du auch sehr im Detail beschrieben. Das fand ich auch sehr faszinierend, deinen Prozess oder dieses Stück für Stück was von sich zu zeigen, über Irritationen oder auch Unsicherheiten zu sprechen, über Werte zu sprechen und das auch in deinem Unternehmen zu erleben, wie das erst für auch Befremden sorgte und für Irritationen und wie du nach und nach da auch einen Wert einbringst, der für euch, glaube ich, in dieser Veränderung, in dieser Transformation ganz ganz überlebenswichtig geworden ist. Aber das fand ich hochspannend, wie du beschrieben hast, wie du damit angefangen hast, ne? Und das ist, glaube ich, das für mich als Humorpraktikerin ist es ja wichtig zu unterscheiden, dass Humor Dinge öffnen und Nähe und Berührung und Beziehung herstellen kann. Also es kann was leichter machen oder es kann was entstehen lassen. Und Humor kann natürlich auch Türen zumachen. Und das ist das, was du ja intuitiv ja schon gerade im Unterschied beschreibst, ne? Sich selber auf die Schippe nehmen, den Status für einen Moment aufheben, ein bisschen Distanz und dann aber doch wieder näher herstellen. Also dieses, das versuche ich auch oft zu greifen zu kriegen. Du hast dann geschrieben über den Überseetag, wo der, Entschuldigung, Tim Höttges, auch sehr prominente Führungskraft bei der Telekom, sagte, er wäre der Chief Ambiguity Officer, also dass die Ambiguität eigentlich der Feind von Unternehmen ist. Da würde ich gern nochmal einhaken. Du bist eine große Freundin von Klarheit, auch als Führungskraft. Für mich hilft Leichtigkeit. Und meine Frage ist, was ist so deine persönliche Erfahrung, Ambiguitäten eigentlich auszuhalten? Ja, es gibt einen, ich versuche meine Aufträge sehr klar zu klären. Es gibt eine Irritation in der Unternehmung. Der eine beauftragt eine Fortbildung, der andere möchte sie überhaupt nicht. Es gibt Widerstände im Workshop. Ich kam letztens aus einem sehr intensiven Workshop, war todmüde, hatte irgendwie 200 Nachrichten von meinem Mann auf dem Handy und ich sagte, ich muss nur kurz nach Hause kommen, mich zuckern, dann können wir auch wieder alles klären, was notwendig ist. Und ich kam nach Hause und er hat ein Schokobrötchen an die Haustür gehängt und daneben ein Zettel, wo drauf stand, erst essen, dann reinkommen. Ich war natürlich immer noch, musste immer noch was essen und zwar immer noch müde und immer noch erschöpft, aber das ist so eine Form von so einem Schokobrötchen-Moment, ja, das ist total harmlos, er macht das nicht auf meine Kosten, er macht die Ambiguität nicht noch schlimmer, sondern er lässt mich dieses, ich muss neue Sachen aufnehmen, ich muss was klären, ich brauche eine Fitness und bin aber müde, also diese Ambiguität, dieser Widerspruch, egal ob intuitiv oder ob du das absichtlich machst, ist für dich Leichtigkeit oder Humor manchmal eine Hilfe, um so Widersprüche auszuhalten oder versuchst du Ambiguitäten abzuschaffen?
Ich habe tatsächlich ja über diesen Vortrag geschrieben, weil ich da diese Perspektive noch nie so gesehen habe, dass das unsere Hauptaufgabe ist als CEOs. Und das konnte ich nachher aber sehr gut auch in meiner Realität nachempfinden, dass das genau das ist. Denn dass es Ambiguitäten gibt, das ist ja sowieso so. Ne? Also ich könnte dir jetzt 100 Ambiguitäten, die ich jeden Tag quasi, denen ich jeden Tag begegne, aufzeichne. Also ich möchte gerne langfristig ein Unternehmen ausrichten, um mit Simon Sinek zu sprechen. Ich möchte das Infinite Game spielen. Gleichzeitig möchte ich aber auch Infinite oder Finite Ziele erreichen. Also ich habe eine Langfristigkeit und aber auch eine Kurzfristigkeit in meinem Business. Ich habe ein Streben nach Freiräumen für die Menschen, die ich führe, weil ich weiß, Freiraum ist gerade im Vertrieb. Wir haben ja einen großen Direktvertrieb, das, was die Menschen treibt, auch im Vertrieb zu sein, dass sie gewisse Freiräume haben, um dann ihre Spitzenleistungen zu bringen. Gleichzeitig muss ich durch klare Prozesse auf Freiräume einschränken. Das sind jetzt so zwei Prozesse, die mir jeden Tag begegnen, also zwei Ambiguitäten, die ich jeden Tag auch moderieren muss. Und wenn Tim Höttges sagt, dass wir Manager dieser Ambiguitäten sind, dann trifft das es genau, weil wir müssen genau das managen. Wir müssen ja den Menschen, glaube ich, eine Sicherheit geben, die mit uns arbeiten, dass wir sagen, ja, es gibt diese Ambiguitäten, die sieht ja auch im Übrigen jeder. Es ist ja die nicht so, dass wir die, sondern dass wir die offenlegen, dass wir sagen, es gibt diese Ambiguitäten, dass wir Distanz nehmen, dass wir das Frame, und das merke ich auch bei uns in der Transformation, dass das eine meiner wichtigsten Rollen ist, dass ich, wenn ich vor die Mannschaft trete, was ich wirklich ganz häufig mache, dass ich dann sage, so, jetzt haben wir das und das erreicht, das haben wir noch nicht erreicht, das und das wollen wir mittelfristig, kurzfristig müssen wir aber das und das erreichen. Ich glaube, so und so bekommen wir es hin. Ich kann euch sagen, so ganz einfach für mich ist das auch nicht immer, aber ich sehe die Sachen so und ihr seid eingeladen zu einem Diskurs mit mir, ob ihr das auch so seht, ob wir vielleicht nochmal eine Perspektive wechseln müssen. Und ich glaube, dass das auf der einen Seite mit dem Wert Ehrlichkeit zu tun hat. Und das ist ja, ich habe erzählt bei dem Vortrag über 5 Werte, die ich für mich definiert habe in einem Wertecoaching. Das hat ja eine lange Historie, warum ich das gemacht habe. Und ich habe ja da auch erzählt, warum mir das so wahnsinnig hilft. in meinem Leben auch Entscheidungen zu treffen, in allen Lebensbereichen, aber vor allen Dingen auch im Business, wo der Wind natürlich, gerade wenn du transformierst, wenn du wirklich Sachen verändern musst, wenn du wirklich an die Substanz von einem Unternehmen musst, da hilft das ganz enorm, gerade im Hemd zu stehen, weil man sehr klare Werte hat. Und beim Thema Ambiguitäten, da kommen zum Beispiel diese Werte auf der einen Seite Ehrlichkeit, das ist ein Wert, den ich habe. Und ein anderer Wert ist, dass ich Gleichklang immer möchte, also immer Augenhöhe. Das heißt, auch für mich wäre es gar nicht denkbar, jetzt Storytelling zu machen, um jetzt Leute zu beruhigen. Natürlich muss man als CEO wählen, erzählt man jetzt alles, gibt man jedes Detail immer, aber ich bin immer ehrlich und ich bin immer transparent und ich möchte die Augenhöhe haben, dass auch jeder weiß, was hat jetzt gut funktioniert, was hat nicht funktioniert, wo habe ich vielleicht einen Fehler gemacht, wo ich auch sage, mea culpa, mein Fehler, wo ich auch sage, hey, wir sind ein Team, jeder muss ja auch mal Fehler machen können. Und dann versuche ich natürlich, wenn ich dann darüber rede, so eine gewisse Leichtigkeit reinzubringen. Denn wenn man verzweifelt, wenn wir verzweifeln an Ambiguitäten, die es ja sowieso gibt,
Genau.
dann glaube ich, kommt eine Schwere und eine Unbeweglichkeit auch in Organisationen, die wir nicht brauchen. Weil ich glaube schon auch, dass so eine Beweglichkeit, die nährt sich als Beweglichkeit von Menschen auch in Transformationen, ne? Sich wirklich auch so zu verändern und mal was auszuprobieren, die nährt sich aus zwei Sachen. Auf der einen Seite aus einer Sicherheit, ne, es gibt ja dieses Amy Edmonds im Prinzip dieser psychologischen Sicherheit. Daraus nährt sich eine Leichtigkeit, eine Agilität und das zweite ist aus einer gewissen Leichtigkeit. Ne, weil wenn man jeden Schritt überdenkt und jetzt, oh, kann ich jetzt zu ihm gehen, kann ich jetzt zu ihr gehen und oh Gott, wie spreche ich jetzt das Thema an und so weiter. Also mit dieser Schwere wird ein Unternehmen langsam, schwer und auch ja frustrierend, weil natürlich dann immer auch überlegt wird, oh Gott, und jetzt, wie hat der geguckt, wie hat die geguckt, oh Gott, das ist alles kontraproduktiv. Und diese Leichtfüßigkeit, ne, die kommt, glaube ich, auch, wenn auch der Kopf einer Organisation, in dem Fall ich, oder Tim Höttges auch mal einfach zeigt, hey, ich nehme es manchmal auch leicht. Ne, denn wir dürfen ja auch nicht.
Oder es macht auch das, was du sagst, ne, diese radikale Ehrlichkeit, die ja auch nicht für alle in deiner Umgebung einfach war, als du definiert hast, das ist dein Wert und das wirst du ganz konsequent, ne, in einer
Genau.
Organisation. Wenn das bisher nicht der größte Wert war, dann verändert das natürlich auch die Kultur. Und ich finde, es macht es eben auch manchmal ein bisschen leichter, ne? Wenn du mit einem Schmunzeln oder auch mit einer, das muss ja gar nicht 24 Stunden am Tag sein, aber wenn du zwischendurch auch mal Dinge auf die Schippe nimmst und sagst, hier kommt jetzt wieder die Königin der Ehrlichkeit, ne? Oder sie wissen, ich werde sehr ehrlich, ich werde hier nicht drum rumreden. Das letztens auch mit einer Führungskraft, die so sagte, na grundsätzlich fordern wir ja hier bei uns in Organisationen immer viel zu viel, das wissen wir ja. Und jetzt gucken wir sehr realistisch, was ist zu schaffen. Also auch dieses, wir haben immer einen hohen Anspruch, aber das auch mit einem Schmunzeln so ab und zu sagen, ich habe eine hohe Anforderung, aber ich kann das auch relativieren, ja, ich kann das auch. Also ich glaube, diesen Ambiguitäten, zu denen man ja auch viel mehr Zugang hat, zu allen Informationen, zu den Ambiguitäten dieser Welt, ja, ich habe auch viel mehr Zugang zu den Ambiguitäten oder Widersprüchen, die so um mich herum und weltweit passieren. Und ich glaube, um da nicht wahnsinnig zu werden, ganz pragmatisch gesprochen, ist Humor oder diese Pflege des Perspektivwechsels, also eine Sache von zwei Seiten sehen zu können und das sowohl als Führungskraft, ne, sagen, ich habe klare Ziele und natürlich weiß ich auch zwischendurch, gibt es für mich auch anstrengende Tage und ich muss mich mit kleineren Schritten vorwärts bewegen als mit anderen, sozusagen an anderen Tagen, wo ich größere Schritte mache.
Genau.
Du hast auch in anderen Podcast-Folgen und auch in deinem Vortrag beschrieben, dass es gar nicht so einfach war, die Tradition zu respektieren und Berendson auf der anderen Seite bereit zu machen für die Digitalisierung. Wo bist du da oder wo seid ihr im Team da im Moment angekommen und wo möchtest du noch hin? Also was hast du schon geschafft, vielleicht als eine ganz große Frage für heute, und was hast du dir noch vorgenommen?
Also wir als Team haben es geschafft, erstmal das Unternehmen im Markt zu halten. Das war tatsächlich so in der Corona-Zeit, wo wir mitten in der Transformation waren und auch quasi auch Verluste geschrieben haben. Also es war gar nicht selbstverständlich, dass wir es überhaupt hinbekommen, da durchzukommen. Denn wir haben ja das Unternehmen dann vor 8 Jahren auch sehr defizitär übernommen. Und dann waren wir, ne, kannst du dir vorstellen, von 17 bis 20 waren wir gerade so, haben gerade so die ersten Transformationserfolge gesehen. Die Menschen waren, ich würde mal sagen, mehrheitlich auf der Seite der Transformation. Und nicht nur aus so einer Notwendigkeit raus, wir müssen ja, ne, das war relativ einfach zu erzählen, aber auch so eine emotionale Bereitschaft, da mitzugehen, selber auch Sachen im Handeln zu verändern. Und dann kam die Pandemie und die hat natürlich dann nochmal alles auf den Kopf geworfen, weil natürlich ein Direktvertrieb, ne, und eine Pandemie sich nun wirklich überhaupt,
Nicht
also gar
vertragen
nicht vertragen. Ne? Und es war ja auch nicht so, dass dann das Geschäft so langsam runterging, sondern im März 20 ging das Geschäft von 100 auf null. Weil wir machen nur Umsatz, wenn unsere Leute rausgehen. Und wenn unsere Leute nicht rausgehen, also zumindest damals war es noch so, wir arbeiten jetzt hybrider, aber dann gibt es kein Geschäft. Und das war schon echt eine harte Situation. Und auch da haben wir ein oder anderes Mal auch wirklich darüber gelacht und auch immer gesagt, so, also der Wind weht jetzt wirklich hier nicht für uns. Aber wenn wir es schaffen, dann liegt es nur daran, dass wir jetzt alle unser Bestes gegeben haben. Weil wenn wir
Wie
das
habt
nicht
ihr, ganz
gemacht
kurz, da hake
hätten.
ich ganz kurz ein, wie habt ihr das geschafft? Also trotz dieser, so ging es uns auch, ja, für uns, weil wir haben 300, 350 Veranstaltungen im Jahr mit einem 10-köpfigen Team, die waren im März weg. Und wie habt ihr, also ich erinnere mich auch noch an ein Online-Meeting, meine Trainer sind eh sehr dezentral, und viele hatten kleine Kinder, die dann natürlich immer auf irgendwelchen Schößen saßen und drei Leute jammerten, sagten, oh, jetzt sind auch noch die Spielplätze zu, man kann überhaupt nicht. Und eine Kollegin, eine Trainermitarbeiterin, die hatte eine 20-jährige Tochter und die sagte nur, ja, ich wollte auch auf dem Spielplatz, aber meine Tochter wollte nicht. Und ich weiß, dass das aus so einem, also das ist uns immer wieder passiert, dass eigentlich aus so einem Tiefpunkt dann so einer einen Vorschlag gemacht hat, den man nicht hat kommen sehen. Und das dann dazu führte, dass wir uns so gegenseitig immer wieder so ein bisschen den aus dem Schlamassel, ja, oder aus dem Sumpf. Kannst du dich erinnern? Ist das, gab es immer von irgendjemandem Impuls oder war das auch schon viel von dir? Dann Impuls, die Leichtigkeit auch zu erlauben, zuzulassen, einzuladen.
Nee, das war, glaube ich, von allen. Also von mir bestimmt, das zuzulassen, aber ich glaube, das war von allen. Es haben sich ja auch in dieser Zeit so Helden gezeigt, die vorher auch ganz irgendwie im Dunkeln waren, ne? Also es kam dann auch aus dem Direktvertrieb. Einige haben gesagt, so, ich bin dann mal weg. Und andere, die dann auch echt eine Bereitschaft hatten, auch mitzuarbeiten an Ideen, die wir auch in dieser Zeit entwickelt haben, die kamen dann und haben gesagt, na ja, also wenn nichts mehr geht, dann ich bin da. Ich wollte nur sagen, ich bin da. Und das hat auch gezeigt, wie toll der Zusammenhalt dann war, den wir vielleicht so aus diesen alten Familienwerten heraus, aber auch schon in der beginnenden Transformation entwickelt hatten. Ne? Und das Interessante ist ja so in Krisen, da kann man sich natürlich irgendwie festbeißen, ne? Und man kann dann alles wahnsinnig wichtig nehmen und man kann dann lamentieren darüber, wie schlimm alles ist, aber man kann natürlich auch, und ich neige sehr dazu, also ich glaube, ich werde in Krisen ganz ruhig und kann alles relativ mit einer Distanz sehen. Ich glaube, da kommt meine berufliche Erfahrung mir sehr, sehr entgegen. Und dann sieht man ja auch so, ja, wir kämpfen jetzt um Unternehmen, aber gleichzeitig, ah, es geht vielen Unternehmen so. Und wir arbeiten aber auch jetzt nicht am offenen Herzen und der Patient verstirbt, so auch nicht. Ich glaube, man darf sich dann auch nicht so wichtig nehmen, dass man sagt, also wenn wir jetzt irgendwie das nicht hinkriegen in der Pandemie, dann geht das Leben zu Ende und dann sind alle auf der Straße und alle Mitarbeitenden werden nur noch ein desolates Leben haben, sondern ich glaube, es hilft dann, die Distanz zu nehmen, zu sagen, so, okay, es wird, wie auch immer, wird es weitergehen. Ich habe mir immer gesagt, so, ich weiß auch nicht, ob wir es hinkriegen. Und ich war auch verantwortlich, alle guckten auf mich. Aber ich habe gerade in dieser Zeit, glaube ich, hat sich's für mich ausgezahlt, dass ich sehr, sag ich mal, meine innere. Oh, stopp, sorry.
Gott, ich geb dir ein, ich geb dir ein
Danke.
Glas Wasser.
Dass ich eine große innere Stabilität so habe. Und das heißt, ich weiß, Sicherheit und Wärme und Klarheit gebe erstmal ich mir und dann erstmal ganz lange niemand. Und das heißt, ich habe keine Probleme in so einer Situation, ein bisschen Distanz zu nehmen und zu sagen, so, wenn ich jetzt hier mein Bestes gebe, und das habe ich jedem auch gesagt da in der Situation, wenn das hier untergeht, wenn wir das nicht hinkriegen, weil die Zeit spielt und die Pandemie, die spielen gerade gegen uns, aber dann wird es nicht an uns liegen, weil wir geben hier alles. Und ich finde, das gibt auch schon eine gewisse Leichtigkeit. Wenn wir sagen, wir geben alle unser Bestes, also die, die da mitgerudert haben, wir geben alle unser Bestes und wir merken, was für eine tolle Dynamik daraus entsteht. Und wenn es jetzt nicht gelingt, weil das Lockdown jetzt dann doch noch viel, viel länger dauert und wir es einfach auch nicht hinkriegen, unsere Leute zu halten, im Übrigen sind ja auch eine ganze Menge dann einfach in andere Bereiche gegangen, ne, weil sie gesagt haben, das wird noch dauern, bis so ein Direktvertrieb wieder an den Start kommt. Und dann ist das natürlich auch so. Aber die, die geblieben sind, die haben sind wirklich zu einer ganz neuen Stärke gekommen. Und auch immer mit dieser Haltung, ich werde hier mein Bestes geben, an mir wird's jetzt nicht liegen. Ich finde, das entlastet doch ungemein. Und dann kann man auch sich ein oder anderes Mal abends treffen mit einem virtuellen Bier und irgendwie was trinken und ein bisschen lachen und Erlebnisse erzählen. Das waren ja auch groteske Sachen, die passiert sind in dieser Zeit. Und einfach sich gemeinsam auch so freuen, dass in diesem großen Dunkel, was es ja dann gab, immer doch diese kleinen Oasen so der Leichtigkeit und der Leichtfüßigkeit waren. Und das hat wahnsinnig geholfen in dieser Zeit.
Wie ist es dir gelungen, diese auch stattlichen 190 Jahre Tradition, die ihr habt als Unternehmen, hast du auch immer wieder über die Vergangenheit gesprochen und dann gleich angeschlossen, was du Neues vorhast? Oder wie war so dein Weg? Was hat für dich gut funktioniert, an das Alte anzuknüpfen und trotzdem sehr, sehr konsequent natürlich auch Veränderung und Neues zu fordern?
Erstmal habe ich immer den Menschen gesagt, dass sie stolz sein können auf das, was sie haben. Und das haben, glaube ich, meine Vorgänger, die haben ja gesagt, ja, ist ja alles altes Zeug, aber das Businessmodell funktioniert ja nachweislich nicht, also wir müssen was ändern. Und also ich finde, dass das Unternehmen, die Familie, die Mitarbeitenden, die ja zum Teil 45-jährige Jubiläen, 40-jährige Jubiläen feiern, also da habe ich ein riesengroßes Herz für. Und das habe ich auch von Anfang an gesagt, dass da ein großer Stolz und eine große Liebe sein kann und sollte. Und das erstmal ja das Fundament von allem ist, was wir hier tun und auch von jeder Veränderung, dieses Gefühl auch der Dankbarkeit und des Stolzes über das, was war. Und ich glaube, dieses Thema der Veränderung, das funktioniert ja nur, wenn auch jeder das spürt und Lust hat auf Bewegung, ne? Und mein ganzes Leben war ja immer Transformation. Nicht nur, dass ich im Beruf, das habe ich nachher noch so zusammengelegt, das habe ich während meiner Karriere unbedingt gar nicht so gesehen, aber ist ja so, ne, live your life and connect the dots later. Und eine Sache, die bei mir roter Faden ist, was immer immer Veränderung und Aufbau war, alles, was ich gemacht habe. Ich habe ja auch eine Konzernkarriere gehabt. Ich war ja bei Richemont und da habe ich nicht irgendwie ein bestehendes Team geführt, sondern ich habe ein neues Team aufgebaut. Da ging es damals um eine Marketingorganisation für Nordeuropa, was ich da als Geschäftsführerin aufgebaut habe. Oder ich habe bei Payback ja 2 Jahre verbracht, die ersten 2 Jahre. Ich war die erste Mitarbeiterin, die erste Geschäftsführerin im Vertrieb Marketing bei Payback. Also alles, was ich gemacht habe, habe ich immer mit dem roten Faden der Transformation und des Aufbaus gemacht. Und ich liebe das total. Also ich liebe Perspektivwechsel. Ich liebe es, neue Leute kennenzulernen. Ich liebe es auch immer wieder, auch neue Sachen auszuprobieren. Und so manchmal, wenn ich mit den Kindern gar nicht im Urlaub war im Sommer, ich habe ja 3 Töchter, dann habe ich gesagt, komm, wir machen jetzt jeden Tag was Neues. Das war das Schönste für die Kinder auch. Wir machen jetzt jeden Tag was, was wir noch nie gemacht haben. Ne? Und wenn es nur ist abends, Mensch, da gehen wir irgendwie mit dem Fahrrad an den Ort, wo wir noch nicht waren. Oder ne? Also ich liebe Veränderungen. Ich glaube auch, dass es eine Magie hat. Ne? Wir kennen gemeinsam Reza, ne? den Autor dieses Buches, Die Magie der Transformation. Ich merke das aber auch, dass ich total aufblühe, wenn sich Sachen verändern. Ich habe die Sicherheit, glaube ich, in mir und in meinen Freunden, in den Menschen, die ich liebe, in meiner Familie. Aber ich liebe, mit dieser Sicherheit liebe ich die Veränderung. Und ich glaube, das habe ich auch auch sehr glaubwürdig meinen Mitarbeitenden kommuniziert immer, ne? Dass ich auch immer gesagt habe, Veränderung ist was Tolles und es gibt neue Chancen und es gibt neue Perspektiven. Ich habe immer wieder Beispiele aus meinem Leben erzählt. Ich habe immer, wenn mir was passiert ist, stellt euch mal vor, gestern ist das passiert und dann haben alle gelacht und dann habe ich den Eindruck, oh, das ist irgendwie etwas Verbindendes, dass ich glaube, nicht nur die Menschen generell, aber auch die Menschen bei Berenson Veränderung wollen. aber natürlich auch Respekt davor haben, manchmal sogar Angst. Und dass darum geht, dann diese Angst zu nehmen. Und dafür braucht es eine Kultur des Vertrauens, dafür braucht es eine Kultur der Verbundenheit, dafür braucht es das gemeinsame sichere Boot. Und da braucht es, glaube ich, auch eine Organisation, die nicht zu hierarchisch ist. Das glaube ich sehr. Und ich glaube auch, dass es einen CEO braucht, der auch sich selber nicht zu sehr wichtig nimmt, der selber auch andere strahlen lässt und der auch mal eine Rolle rückwärts machen kann und der auch mal ja mit Humor eine Distanziertheit zeigen kann, die dann auch anderen die Freiheit gibt, auch ein bisschen Distanz mal zu nehmen, weil die brauchst immer auch wieder, nicht nur, sage ich mal, kulturell brauchst manchmal die Distanz, ne, sondern es brauchst auch in der Sachlogik, ne? Denn dieses Festbeißen an Themen, das ist ja genau das, was so ein Hamsterrad ausmacht, ne? Und ich bin ja extrem überzeugt, darüber habe ich ja auch so einen Vortrag über das Hamsterrad, dass das Hamsterrad unser Feind ist, weil wir haben keine Distanz mehr zu dem, was wir tun, wir haben keine Distanz mehr zu uns, wir haben keinen Zugang mehr zu uns, der ist einfach weg, wenn wir uns sachlogisch immer nur irgendwie in diesem Rad bewegen, jeden Tag wieder alles richtig zu machen und alles nach den Prinzipien zu machen und so. Und das ist eher der Zerstörer von der Freiheit, von der Sicherheit, von der Leichtfüßigkeit. Und ich versuche, das gelingt mir auch nicht immer, ne? Manchmal bin ich dann auch kurz mal in dem Rad, aber dann habe ich Gott sei Dank Instrumentarien, die mich da immer sehr stark wieder rausholen
Wieder
und sehr
rausholen.
schnell. Genau.
Das heißt, und jetzt möchte ich gern in ganz viele Richtungen gleichzeitig gehen. Das geht mir mit dem Humor auch so. Ich habe, wenn man das Deutsche Institut für Humor gründet, ist man ja nicht sehr sicherheitsbewusst. Ja, ich wusste nicht, ob das funktioniert. Ich habe das einfach probiert. Ich habe ein Medizinstudium dafür abgebrochen und bin einfach reingestürmt. Und dann habe ich nach einigen Jahren aber gemerkt, das hat mich in den letzten 5 Jahren sehr beschäftigt, deswegen bin ich dann auch bei Amy Edmondson und der psychologischen Sicherheit gelandet, dass ich ganz schnell einen Raum sehr sicher machen muss, damit Menschen sich trauen, humorvoll zu sein. Also du
Genau.
machst ganz schnell einen Raum sicher, damit Menschen mutig genug sind, sich zu transformieren. Und diese Sicherheit ist eben ja nicht die Kaffeeküche, nicht der immer gleiche Vertriebsweg, ist eben nicht die Mauern zuzumachen. Ich glaube, das sind alles Tendenzen, dass sich Menschen Sicherheit wünschen. Und es ist von Führungskräften ganz wichtig in tatsächlich auch subjektiv unsicheren. Ne? Ich will jetzt auch gar nicht sagen, alles ist unsicher, aber in agileren Zeiten Sicherheit herstellen zu können, ohne dass du immer wieder in mein Büro kommst, sondern sage ich, in einem Raum mit Menschen oder in einem Online-Raum ist mein Ziel, ganz schnell Sicherheit herzustellen. Und dann in meinem Fall für den Humor öffnen sich Menschen ganz schnell und kommen in den Kontakt mit ihrem humorvollen Fingerabdruck, mit ihrer Persönlichkeit, mit dem, was verschütt gegangen ist, mit dem, was sie vergraben haben, mit dem, was sie vielleicht nicht durften. Es ist ganz schön, dann auch das so an die Oberfläche zu holen. Aber ich würde gerne nochmal zusammenfassen, was du jetzt gerade beschrieben hast, auch das heißt, auf der einen Seite muss für dich Humor als Führungskraft Distanz erzeugen. Also ich muss über etwas lachen können. Ja, ich muss mich über die Corona, ich muss mich über Corona lustig machen. Ja, in Italien hortet man Wein, in Frankreich Brot und Kondome, in Deutschland Toilettenpapier. Ich glaube, ich lebe im falschen Land. Also dieses ganze, wir haben uns über Corona lustig gemacht, was eine gute Distanz war. Ne? Du nimmst dich auf die Schippe, also auf deine Kosten, was deinen Status reduziert, was ist unglaublich sympathisch macht. Auf der anderen Seite haben wir dieses Schokobrötchen, ne, dass wenn du stolperst als höchster Status im Unternehmen und du wirfst eine Tasse Kaffee um und du sagst, ich kann, ne, in meinem Alter kann man nicht mal einen Kaffee mehr halten, dann ist das so, du machst dich über dich lustig. Wenn du eine Mitarbeiterin im Gespräch hättest und dir die Augenhöhe wichtig ist, dann ist es humorvoll was anderes, wenn du sagst, sie können aber gut loslassen, ja, wenn der irgendwie was aus, da muss ich jede Woche zum Yoga. Also dieses, was ich sehr fein arbeite und wo ich wirklich sehr hohe, große Antennen habe, ist Humor etwas, was gerade Nähe herstellt, oder ist Humor etwas, was Distanz? Und ich mache die Erfahrung, in der Komplexität von Führung brauchst du signifikant unbedingt beides, ja. Du musst Distanz herstellen und du willst aber auch Nähe herstellen oder eine Augenhöhe.
Ich glaube, Distanz häufig zu den
Zu einer
Sachthemen, ne?
Sache, genau.
Und eine Nähe zu Menschen. Und ich glaube, man muss auch unterscheiden zwischen einem Humor, der so positiv leicht ist und der verbindet, wie du sagst. Der Grat ist natürlich schmal zu so einem sarkastischen Humor, ne? Und der spaltet und der ist, ich würde sagen, in schwierigen Situationen ist der ein wirklicher Stolperstein für eine gute Kultur, denn das ist manchmal ja das, was dann unausgesprochene Kritik ist, die dann so verpackt wird in so einem sarkastischen Humor. Und das ist nicht gut. Also ich glaube, Augenhöhe und Ehrlichkeit, ne, meine beiden Werte, bekommt man dann nur dadurch, indem man ganz offen darüber redet und sagt, hey, das war jetzt echt gerade nicht okay. Hat mich verletzt, fand ich nicht gut, geht gegen meine Werte, geht gegen die kulturelle, gegen die kulturellen Pfeiler, die wir hier definiert haben miteinander. Und das
Oder
fällt natürlich.
zeigt die, ich finde auch dieses etwas entlarven zu können, ne? Auf der einen Seite diese Fähigkeit, die du beschreibst, sich selber auf die Schippe oder etwas lustig machen zu können, auf der anderen Seite auch diese Fähigkeit zu sagen, Moment, das ist mir gerade zu zynisch, ja, oder das ist mir gerade zu hart, das macht hier gerade was kaputt. Oder auch eben drunter, also was ich ganz oft mache, ist so drunter zu gucken, sagen, was, das macht ihnen Sorge, ja, das macht dir totale Angst. Es macht dir Angst, dass der Direktvertrieb in Teilen hybrid arbeiten wird, dass du vielleicht nicht nur direkt zum Kunden gehst, was wir gut können in den letzten 190 Jahren, sondern online in schnellen Kontakt zu gehen, ne, einen Shop aufzusetzen, da besser zu werden, bestimmte Sachen zu verstehen. Das macht dir total Angst. Also dieses Verstehen, dass zynisch auch so eine intellektuelle Form von Angst oder Kompensation oder nicht verstehen oder auch wieder Ambiguität, ja, also ein Widerstand, und ich kann nur damit umgehen, indem ich sehr zynisch bin. Und ich finde hier eine Achtsamkeit zu haben, ohne dass man jetzt Humorprofi sein muss, aber zu sagen, Zynismus oder Sarkasmus kann gerade in, wenn sich viel verändert, auch wirklich viel kaputt machen. Den
Total.
kann man nicht verbieten. Der wird sich nie verbieten lassen. Das zeigt auch die Historie, dass Humor nicht gestrichen werden kann, aber ich finde dieses Stopp, das mir gerade so hart, ja, oder hier wird was kaputt gemacht, was liegt drunter, was ist eigentlich, was willst du eigentlich?
Aber das kannst du natürlich auch nur so sagen, wenn du eine gewisse Distanz dazu hast. Wenn du dann jetzt so im Hamsterrad bist und so quasi diese Distanz zu den Sachthemen nicht hast, dann, ne, das kennen wir ja auch alle, ne, dass wir dann die ganze Zeit denken, und warum hat er das jetzt gesagt und das kann er doch nicht. Und das kennen wir auch alle, dass wir dann auch selber gar nicht in der Lage sind, auch zu sagen, hey, so. Das war jetzt nicht okay, oder das spaltet jetzt, lass uns mal darüber reden, dass wir das kulturell quasi nicht wieder vorkommen lassen, ne? Und das kannst du nur, wenn du selber gerade im Hemd stehst, wenn du selber einen Zugang zu dir hast, der erstmal entdeckt, ich spüre das gerade, und der dann auch die Sachthemen mal kurz zur Seite legen kann und dann auch es auf die andere Ebene bringen kann, ne? Und da ist Humor, ja, eine. Ich weiß gar nicht, ob Humor ein Wert ist. Du würdest wahrscheinlich sagen, Humor ist ein Wert. Ich würde fast sagen, es ist so ein Tool. So ein Tool dafür, eine Leichtigkeit zu gewinnen, um dann wieder in die Verbundenheit zu gehen. Ich glaube, das ist es eher für mich. Oder ist es für dich ein Wert?
Also für mich steckt beides drin. Ich habe auch Kollegen, die sagen, die sind sehr an diesem Humor als Haltung, also diese Erlaubnis, Perspektive wechseln zu können, diese Erlaubnis, wohlwollend jemanden mit Humor zu betrachten, jemanden gut dastehen lassen zu dürfen. Das ist dann groß dieser Teil der Haltung, ne, oder der Angebote, die man bekommt. Und auf der anderen Seite da habe ich mich ja bemüht, die letzten 20 Jahre Humor auch technisch, ne? Die Deutschen haben sich nicht so richtig rangetraut. Das gibt es im Englischsprachigen sehr viel, dass man auch für die Sketch-Autoren und für die Comedians, dass man Techniken beschreibt, ne? Und das habe ich ja für die Führungskräfte oder das habe ich fürs Arbeitsleben mir auf die Fahnen geschrieben, dass ich diesen Humor greifbarer mache. Also so, wie geht eine Übertreibung, ne? Wie kann ich, wenn was runterfällt, wenn was kaputt geht, wenn ich stolpere, ne? Ich bin ganz bodenständig. Also dieses liebevolle Umdeuten von Alltagsmissgeschicken, dieses provokative, humorvolle Spiegeln. Also so für mich hat Humor auch was sehr Technisches, wobei man das sicherlich auch dann nicht ganz trennen kann von Werten. Ich finde, was legt sich, also ich sage ganz oft, Humor legt sich auf das drauf, was dein Wertesystem ist. Humor legt sich auf das drauf, was deine Kommunikation ist. Und wenn du nicht sehr klar kommunizierst, dann machst du auch einen sehr unklaren Humor. Wenn du sehr klar kommunizierst, dann ist Humor oft noch was es verstärkt. Ja.
Ja, das verstehe ich gut.
Ich würde noch mal zu dem, was du Transformationen strotzt so aus dir raus. Du hast auch total viele schöne, also ich lese dich auch tatsächlich gerne, ich spreche dich gerne und ich höre dir gern zu, aber ich lese dich auch unglaublich gern. Und du hast ein sehr du hast was zu beruflichen und persönlichen Übergängen gemacht, was eine unglaubliche Resonanz hatte, und hast dann auch noch geschrieben, es gibt eine innere und eine äußere Karriere, und die innere ist oft leise, mutig und überraschend. Aber ich, Ich bleibe mal noch bei diesem Veränderung. Also wenn man 20, 30 Jahre auch sich entwickelt hat, immer wieder diese Forderung von dir, genau, ich hadere noch mit der Frage. Also du hast einen Post gemacht zu beruflicher und persönlicher Veränderung. Du hast viele Anrufe gekriegt und es haben viele darauf reagiert. Und das war eher so. Und ich habe mich da sehr wieder entdeckt, weil ich dachte, ich mache meinen Job jetzt 20 Jahre und ich mache ihn auch gerne. Und ich habe gegründet und habe das Unternehmen auch erfolgreich geführt. Und trotzdem ist man immer wieder an einem Punkt zu sagen, okay, was kommt jetzt? Ja, was kommt so als nächstes? Was möchte ich verändern? Was möchte ich weiterentwickeln? Genau, da stößt du unglaublich, ist glaube ich eher eine Aussage als eine Frage, du stößt unglaublich viel auch bei Menschen in deinem Alter, glaube ich auch, aber auch darüber, also jünger und auch älter, diese ganz sanfte Forderung von dir, immer wieder auch ranzugehen an diese Veränderung, diese Transformation, sagen, und da nicht stehen zu bleiben, sagen, okay, du hast jetzt 20 Jahre erfolgreich was aufgebaut, davon kannst du jetzt 20 Jahre profitieren. Genau, wie machst du das und was ist die Konsequenz davon? Was erlebst du da als Reaktionen oder was entwickelst du da?
Ach, das ist ja, ich mache ja diese Sunday Posts, also genau. Deine Hörerinnen können mich sehr, sehr gerne abonnieren
übrigens. Genau, Sunday Having a Coffee, Reflecting genau. Myself, ein schöner Post, den du seit geraumer Zeit machst, genau.
Genau.
Und, mit persönlichen und beruflichen Themen.
Genau, und also ich glaube ja, dass diese Welten sehr zusammengehören, ne? Also diese persönliche und diese berufliche Welt, und ich glaube auch, dass sie sich aneinander bedingen, und ich habe ja auch meine Historie, dazu komme ich gleich nochmal, die auch mich hat zu dem werden lassen, was ich bin, und in diesen Sunday-Post, was ja ein Hobby ist, ne? Also ich habe ja meinen CEO-Job in erster Linie, aber für mich ist dieser Sonntagmorgen immer so magisch. Und wenn ich dann merke, so ich hau mal so einen Post raus und dann habe ich dann plötzlich irgendwie, keine Ahnung, 250.000 Impressions, was ich auch nicht so oft habe, aber was ich zum Beispiel mit dem Post über Übergänge hatte. Und ich würde mal sagen, 40, 50 persönliche Nachrichten, Anrufe, relativ viele Kommentare, auch sehr viele Likes und so weiter. Und ich mache, wenn ich das schreibe, ja null für Fame oder so, sondern ich mache das, weil ich ja so gerne möchte, dass Menschen in ihrer Karriere und ihrem Leben weniger leiden. Das hört sich jetzt total pathetisch an, aber da komme ich natürlich auch zu dem, was ich selber erlebt habe. Ich habe ja so die ersten 15 Jahre.
Für mich aber ein großer Antriebsmotor, also Leiden kleiner zu machen.
Ja, das glaube ich auch. Das verbindet uns bestimmt. Denn ich habe ja 15 Jahre, erstmal, bevor ich Unternehmerin geworden bin, damals mit Bellybutton, habe ich ja so eine höher, schneller, weiter Karriere gemacht. Und ich hatte selber, glaube ich, immer so ein reiches Innenleben, habe aber gedacht und auch irgendwie gelebt, das hatte beim Business gar nichts probiert zu suchen. Ne? Und dann habe ich also ganz viel gearbeitet und habe auch so eine schöne, sehr lineare Karriere gehabt und immer mehr Leute, immer mehr Geld, immer mehr Ansehen. Und dann habe ich natürlich auch so Schlüsselmomente gehabt, wo ich so dachte, ich habe gar kein Gefühl mehr für mich. Also ich habe da zum Beispiel bei Payback in der Station, ich glaube, wir haben wirklich, ich würde mal sagen, über 1,5 Jahre jede Woche 80 Stunden gearbeitet. Ich saß jeden Morgen im Flugzeug, 6:30 meistens die erste Maschine in München. Und dann habe ich gesagt, das ist so geil und das ist so toll und wir sehen alle Vorstände des DAXes und wir haben jetzt, also ich habe es ja jetzt geschafft. So, ne? Ich komme ja vom Bauernhof und hatte so Ideen, was ich aus meinem Leben machen könnte, und habe halt den Businessweg gewählt, um auch rauszukommen aus einer gewissen, Kleinheit, vielleicht so habe ich es zumindest damals gesehen. Mittlerweile sehe ich es natürlich ganz anders. Und dann habe ich irgendwann, saß ich mal in einem Flugzeug nach Miami und habe 8 Stunden am Stück nur geheult, weil ich gemerkt habe, ich arbeite und nach außen hin ist alles perfekt. Also dass du merkst auch, dass dann, wenn da Anerkennung kommt und dann die Menschen sagen, Mensch, du, was du erreicht hast, und na, jetzt siehst du diese Vorstände und bist im Metro-Vorstand und gehst mit Roland Berger irgendwie zu Meetings und das mit 30 und fährst ein Riesenauto. Aber bei mir war es zumindest so, je mehr ich auch diese äußere Karriere vorangetrieben habe, desto mehr habe ich gemerkt, dass meine innere Karriere überhaupt gar nicht sich entwickelt, weil ich hatte gar keine Zeit mehr, mich zu fragen, wie es mir geht. Ich hatte gar keine Zeit mehr, sowas wie Kohärenz, das mag ich ja sehr, habe ich auch einige Artikel drüber geschrieben und auch Vorträge gehalten, weil ich glaube, dieses Thema Kohärenz, das so
Also, dass das Innere zum Äußeren,
ja, das
Äußere
das,
zum
was du
Inneren.
denkst, was du fühlst, was du tust, dass das was miteinander zu tun hat. Und kann man das, wenn man jung ist, schon den Anspruch haben, dass alles immer kohärent ist? Nein, weil man muss sich ja auch ausprobieren. Und man muss, glaube ich, und ich musste das sehr ausprobieren, wie sich Sachen anfühlen und wo ich auch an meine Grenzen stoße. Darum habe ich auch dieses Wertecoaching gemacht, um zu sagen, so, was ist mir eigentlich wirklich wichtig? Weil ich wusste immer, was mir wichtig ist, aber ich würde sagen, bei ein oder anderen Business-Entscheidung habe ich vielleicht aus Eitelkeit, aus Karriereorientierung, aus Außensichtorientierung, bin ich auch mal über einen oder anderen Wert drüber getrampelt. So, und da habe ich schon so ein Stück weit gelitten. Und ich glaube, dass Menschen im Arbeitsleben sehr häufig leiden, weil sie nicht sich selbst leben können, weil sie vielleicht auch Rahmenbedingungen haben, die gar nicht zu einem passen, weil sie vielleicht von Menschen geführt werden, die gar nicht führen können, die sich selber auch gar nicht führen und steuern können. Und wie sollen sie dann andere Menschen führen? Und also mir fehlt da bestimmt, wenn ich jetzt ein LinkedIn- oder Kommunikationsprofi sprechen würde, der würde sagen, so, du musst jetzt mal deinen roten Faden da finden. Aber muss ich gar nicht. Erstmal muss ich damit ja mein Geld nicht verdienen und ich kriege immer mehr Follower und Follower, das ist super. Und der rote Faden bin ich. Der rote Faden bin ich und da kann ja jeder mir folgen, der Bock hat. Und wer sagt, Mensch, wo ist denn ihr roter Faden? Das ist auch mir scheißegal. Dann muss ich sagen, du, ich schreibe einfach und es gibt ja viele Menschen, denen es anscheinend gefällt. Und die Freiheit nehme ich mir auch einfach. Ne? Und wenn ich dann vielleicht in meiner nächsten Karriere sage, so, ich mache daraus jetzt ein Business, ja, dann kann ich mir immer noch überlegen, brauche ich da eine klarere Positionierung? Jetzt brauche ich es nicht und ich nehme die Freiheit, das genauso zu tun, wie ich es für richtig halte.
Und ich finde es unglücklich, also es ist ja inspirierend, ne? Es finden sich viele wieder und ich finde mich auch sehr wieder in deinen Gedanken, ja, zu sagen, passt das Äußere mit dem Inneren, ist meine innere Entwicklung, ich habe es bisher nicht innere Karriere genannt, ne, aber passt das zusammen? Mache ich etwas, was mich interessiert? Oder ich habe das so zwischenzeitlich immer mal wieder, dass ich denke, okay, ich bin sehr im Außen. Ne? Also ich muss mich immer wieder zurückholen. Ich bin gut in mir selber und auch vielfältig. Und wenn mir so alles zu viel wird, kann ich mich immer gut auf mich selber zurückziehen, um dann so zu hören, was sind eigentlich meine Themen, ne? Dieses nicht verzetteln im Außen. Und manchmal bin ich sehr beim Markt oder bei den Dingen, ne, die man so macht und die so funktionieren oder die das Unternehmen braucht. Und ich hätte das jetzt nicht innere Karriere genannt, fand das auch einen schönen Begriff, immer zu gucken, passt das Außen mit dem Innen? Das ist ja was man statustechnisch, wenn ich in der Kommunikation bin, sage, manche Führungskräfte sind statustechnisch nach außen sehr überzeugend und haben aber einen inneren Status, der dazu gar nicht passt. Aber das ist nochmal ein anderes.
Aber du erzählst jetzt so ein bisschen nebenbei, dass du das kannst. Und wahrscheinlich ist dein Vehikel oder auch eins deiner Vehikel ist der Humor. Aber das, was du gerade bei dir beschrieben hast, ich kann immer wieder in mich reinschauen. Ich kann auch vielleicht Muster, die nach außen gehen, immer erkennen und dann auch vielleicht auch darüber ein bisschen schmunzeln und sagen, ach Mensch, da ist sie wieder. Du hast einen Zugang zu dir, du weißt, was dir wirklich wichtig ist. Das sagst du so mal im Nebensatz, aber das ist eine Stärke, die mega ist. Und das ist, glaube ich, die Stärke, und das kann nur eine innere Karriere bewirken, niemals eine äußere, dass du ein erfülltes Leben führst und dass du auch das Leben führst, genau das du dir wünschst. Und es hapert bei so vielen Menschen leider daran, die das selber auch sagen. Also die mich dann angeschrieben haben, ne? Die haben gesagt, kannst du mich mentoren? Kannst du mir helfen, meinen inneren Kern zu finden? Ich muss tatsächlich gestehen, dass ich geheult habe, als ich den Post gelesen habe, weil ich weiß gar nicht, was mein innerer Kern ist. Und Kohärenz, ich weiß gar nicht, was das ist. Und ich merke, dass ich da sowohl in meinem Privatleben als auch in meinem familiären Leben als auch oder persönlichen Leben, familiären als auch im beruflichen Leben, dass ich immer an meine Grenzen komme. Denn das Thema, und dann kommen wir zu den Übergängen, diese Übergänge, die haben ja häufig auch zur Folge, dass sich im Äußeren was ändert. Und wie schön ist es, glaube ich, wenn man so an dem Übergang, wann auch immer das ist, für die einen ist es Mitte 50, für die anderen Mitte 60, das ist ja ein sehr, sehr fließender Übergang häufig oder bestenfalls und das ist ja individuell, wann man auch die Übergänge gestalten möchte, aber wenn wir spüren in unserem Innern, da ist eine Unruhe, weil es wird sich was ändern, aber wir keinen Zugang zu uns haben, um jetzt daraus auch eine Konklusion zu ziehen, dann sind ja die äußeren Werte ja manchmal viel dominanter. Und dann fragen sich Menschen, ja, wer bin ich denn da noch? Einer, der mich danach angerufen hat, der hat gesagt, wenn ich ganz ehrlich bin, ich weiß gar nicht, wer ich bin ohne meine Labels. Ich habe bei dem Überseetag da am Tegernsee, da habe ich so einen Silent Walk gemacht mit irgendwie 15, 20 Leuten. Das habe ich so als Programmpunkt angeboten, ja nur Unternehmer. Es war dieser Unternehmertag in diesem Jahr. Und dann habe ich gesagt, so, wir machen jetzt einen Silent Walk. Und jeder fragt sich, was er eigentlich ist ohne Labels. Aber
Da
das ist ja die Antwort.
hast du, glaube ich, auch
Da habe
was
ich auch
gemacht
kurz was
zu,
drüber
ne?
geschrieben, ne? Weil das ist ja die Frage, wer sind wir, wenn wir total nackt sind? Wenn wir
Und ich
jetzt
finde, das
also
wird
nicht mehr.
bei solchen Übergängen wird es noch
Genau.
deutlicher, ja, dass wenn
Ja.
eine Aufgabe oder eine Rolle oder ein Label wegfällt, und das kann ja auch privat, ne, das können die Kinder sein, das kann
Genau.
natürlich auch die Führungsposition sein, das kann der Sportverein, also das so, ne, das.
Genau. Und die Antwort darauf, wer bin ich denn, die kannst du nur im Inneren finden. Und vielleicht ist der Anspruch zu hoch, dass das immer so stark sein muss, das Innere, dass das so ein Automatismus hat, dass man dann ganz genau weiß, was zu tun ist. Aber ich glaube, den Zugang zu haben, die wichtigste Währung ist, den Zugang zu haben zu sich und liebe Menschen zu haben, denen man nichts vormachen kann. Das ist zumindest für mich das, wo man auch nicht die ganze Zeit adjusten muss, sondern wo man einfach sein kann, wie man ist. Und dann zu sagen, was heißt das in der Übersetzung? Und ich kann dir jetzt auch noch nicht sagen, wenn ich werde irgendwann kein CEO mehr sein und jeden Tag zu irgendeinem Event eingeladen zu werden, eingeladen werden. Das wird irgendwann passieren. Und ich würde mal sagen, hey, dann wird es was anderes geben. Aber vielleicht gibt es auch Momente, wo ich sage, Mensch, diese Feier, da wäre ich jetzt gerne hingegangen, warum bin ich denn da jetzt nicht mehr? Also ich will das gar nicht ausschließen, ne? Das ist auch nie, das ist auch nie der perfekte, quasi der
Werde ich zu
perfekte
Partys und zu
innere
Podcasts
Zugang.
eingeladen aufgrund
Genau.
meiner Rolle? Also ich würde dich ja auch einladen, wenn du nicht CEO wärst, aber das ist nochmal ein anderes Thema.
Ich, weißt du, ich glaube, die Menschen haben ein Grundbedürfnis und das sehe ich auch in all dem, was da auf mich nach solchen Posts irgendwie einprasselt. Jeder möchte gesehen werden. Jeder hat das Bedürfnis, das, was er ist, nach außen hin zu leben. Und jeder wünscht sich diese Kohärenz, weil das ist wirklich magisch. Ne? Weil dann hast du nicht die ganze Zeit dieses Gefühl, die Decke ist da zu kurz, die Decke ist da zu kurz, und du bist die ganze Zeit dabei, irre viel Energie aufzuwenden, zu sagen, ich muss jetzt das tun, damit das passiert, und dann rutscht das hinten runter, da muss ich das wieder hochheben. Und das ist, glaube ich, dann irgendwann das Erfülltsein, und das kann man in unterschiedlichen Phasen des Lebens haben, und das, ich glaube oder ich wünsche mir das, dass ich das, wenn ich jetzt irgendwann mal, ich will noch sehr lange arbeiten, wie auch immer ich das machen werde, aber dass ich immer mehr auch in diese, auch in dieser, in dieses Leben gehe, dass auch wenn sich Sachen verändern, wenn vielleicht Kraft nachlässt, wenn vielleicht auch Rollen sich verändern, dass ich das so glücklich und so erfüllt und so in einem mit mir erreichen kann. Und jeder, der meine Sunday Morning Post liest, wird vielleicht ein Puzzleteil für mich selber darin sehen und auch, wenn ich Glück habe, für sich selber. Und wenn nur eine Person sagt, das war ein kleines Puzzleteil für mich und mein Glück und meine Erfülltheit, dann würde ich sagen, war es doch gar nicht schlecht.
Ja, doch. Also ich denke oft, es ist schön, weil es trifft sowas, beschäftigt mich auch gerade, geht mir auch gerade. Manchmal kommentiere ich auch ganz fleißig bei dir und manchmal finde ich mich einfach nur wieder und nehme das so mit als Sonntagsgedanken. Ich hatte das letzte mit einer österreichischen Comedian, die ich über ihre Insta-Filmchen tatsächlich kennengelernt habe. Die hat sehr lustige, auch so Dinge des Alltags reden miteinander oder auch Urlaubsorte reden miteinander. Und ich wollte dich auch fragen, du hattest zum Beispiel deine Tochter, die du in Madrid besucht hast, wo die Message erstmal, ne, unterstützt die jungen Generationen, die Frauen haben tolle Energie, wo ich sage, eine relativ einfache Message, hattest du um ein Vielfaches mehr Likes zum Beispiel, dazu glaube ich 900 Likes, und dann hast du was zu dem Infinite Game gemacht. Wir haben den Club 55-Kongress gerade zu Infinite Games gemacht
Habe
dieses
ich
Jahr,
gesehen,
war
ja.
ein tolles, muss ich auch an dich denken. Also dass dieses, ne, wir haben Finite-Ziele, also natürlich haben wir Ziele, die wir erreichen müssen und trotzdem bin ich als Unternehmerin an langfristigen, also im Spiel zu bleiben, also auch meine Organisation zu verändern, um im Spiel zu bleiben. Der hatte um ein Vielfaches weniger, also Ärgert dich das auch manchmal? Also frustriert würde ich jetzt nicht gleich sagen, aber das so die komplexeren Sachen, ne? Wie seht ihr das? Geht es um Infinite Game? Also geht es um das unendliche Spiel im Spiel zu bleiben? Was einfach eine etwas abstraktere Frage ist, als zu sagen, die jüngeren Generationen sind toll. Ärgert dich das manchmal, dass komplexere Themen dann weniger Aufmerksamkeit haben?
Also ich versuche es ja so zu machen, immer mit, das betrifft mich gerade, darüber denke ich nach, also teile ich es. Und ich versuche es ja sehr unabhängig zu machen von der Reaktion anderer, aber da komme ich ja auch manchmal an meine Grenzen. Natürlich ärgert mich das dann. Dann denke ich, weil ich meine, es ist ja auch
so viel wichtiger,
Arbeit.
Also ja, genau,
ne?
Genau.
Also ich schreibe ja die ganz häufig auch dann sonntags morgens, ne? Und ich sitze dann im Bett und dann gucke ich und sitze in meinem Kinderzimmer noch bei meinen Eltern und dann schreibe ich das und dann der letzte Woche zum Beispiel, da habe ich gedacht, Mensch, da habe ich jetzt erwartet, dass da, ich habe manchmal 900 oder 1000 Likes und dann habe ich gedacht, boah, das rennt hoch und ich habe jetzt 100 nach zwei Tagen. Das denke ich, okay, liegt jetzt vielleicht an der Urlaubszeit. Aber ich versuche, mich unabhängig zu machen, aber es gelingt mir nicht immer. Und diese komplizierteren Sachen in der Tat erreichen auch eine geringere Zielgruppe, weil ich glaube, auch gerade am Sonntag ist dieses jetzt, bin ich Mensch, ich bin bei meiner Familie, ich komme vielleicht ein bisschen zur Ruhe, ich sehe Freunde. Da glaube ich, sind ja, und darum habe ich das ja auch so gemacht, weil mir das ja auch so geht. Da habe ich ja mal Zeit, darüber nachzudenken, wo stehe ich eigentlich, wie war die letzte Woche, was ist nächste Woche wichtig, aber immer ein bisschen holistischer gesehen, als nur, welche To-Dos habe ich im Job zu erfüllen. Und ich versuche ja genau in diese Stimmung auch reinzukommen und in diese Stimmung komme ich mehr rein, offensichtlich, auch mit Themen, die ein bisschen persönlicher sind, ne? Und ich versuche, natürlich, weil wenn mein Thema ist, ich möchte, dass die Menschen weniger leiden, vor allen Dingen im Business, versuche ich, wenn es irgendwie passt, versuche ich einen Link zum Business zu machen, aber auch nicht zwanghaft. Wenn es nicht passt, dann nehme ich mir auch einfach die Freiheit, obwohl LinkedIn Business-Netzwerk ist, auch nur was Persönliches zu schreiben, weil ich glaube, ohne das Persönliche gibt es keine innere Karriere und eine gute innere Karriere hat eine äußere Karriere fast automatisch im Infinite Game jedenfalls zur Folge. Und dieses kurzfristige Karrierehaschen hat sowieso kurze Beine. Also ich habe in 30 Jahren so viele Menschen gesehen, die sich danach verhalten haben und die zu Söldnern geworden sind, die kein Herz haben in dem, was sie machen, die nur nach Geld und nur nach Karriere streben. Und ich hoffe mal und ich glaube auch, dass es irgendwann, dass eine Generation nachwächst, die einfach keinen Bock mehr haben, von solchen eindimensionalen Menschen geführt zu werden. Und darum werde ich beharrlich diesen Sonntagmorgen-Post schreiben, um auch andere Türen zu öffnen.
Auch wenn die komplexeren Themen manchmal ein bisschen sperriger sind. Da bin ich total bei dir. Und aber auch, ich hatte ja auch, werde ja auch immer mal gefragt in Interviews von der Presse, ob ich jetzt angetreten, ne? Also ob es das Deutsche Institut für Humor in Leipzig gibt, weil es da so wenig Humor gibt und die Deutschen keinen Humor haben und damit ich alles humorvoller machen. Und bin irgendwann auch an den Punkt gekommen, dass ich dachte, nee, eigentlich möchte ich nur so alltäglichen Schmerz an ein paar Stellen ein bisschen kleiner machen. Also ich finde das tatsächlich auch nicht pathetisch von dir, sondern ich finde das sehr, sehr handwerklich. Ja, die Welt wird nie ein idealer Ort, wo nur wertschätzend auf Augenhöhe ehrlich miteinander kommuniziert wird. Es gibt immer Menschen, wird immer Menschen geben, die indirekter oder unehrlicher sind und die damit hadern oder die aus einer anderen Historie kommen, die schlechtere Startbedingungen hatten, wo ich denke, wenn ich den Schmerz an ein paar Stellen ein bisschen kleiner mache, indem ich ein paar mehr Türen, also indem man eben so Widerstände auch humorvoller aushalten kann und dann wieder in die Bewegung kommt und nicht in diese totale Häschenstarre, ja, dann habe ich da schon handwerklich viel, viel geschafft. Und
finde das doch eine tolle Mission. Also
und genau, und da geht es mir wie dir, ne? Da habe ich natürlich Tage, da geht mir das auch flotter von der Hand und dann gibt es Tage, wo ich denke, jetzt muss ich wirklich erstmal aufstehen und anfangen und anstiften und anstecken, damit ich wieder da hinkomme und selber in die Beweglichkeit komme, ne? Also da habe ich natürlich auch bewegtere und unbewegtere Tage, auf jeden Fall.
Aber wir sind selber ja im Driver's Seat auch diese Freiheit, weil das hat ja alles sehr viel auch mit Freiheit zu tun, glaube ich, ne? Und ich würde mal sagen, wenn jeder, und wir beiden tun das und viele andere Menschen so in unseren Communities tun das auch, wenn jeder dann ein kleines Puzzleteilchen liefert, dann kann es doch eigentlich nur gut werden, oder?
Das ist eigentlich ein gutes Schlusswort. Aber Moment, wir bewegen uns schon auf die Zielgerade, obwohl ich gerne noch 13 Stunden weitersprechen möchte. Aber das geht mir tatsächlich, geht mir so mit dir. Sag noch kurz was zu deinem neuen Buch mit Reza Razavi. Wir hatten ihn schon, der Magier der Transformation, auch ein toller Vortragsredner. Wir kennen ihn beide und ihr habt gerade publiziert. Dann habe ich noch zwei kurze Fragen und dann mit Blick auf die Uhr habe ich die Julian Kowski um 10 hier im Studio.
Genau. Oh, herrlich, tolle Frau, mit der habe ich auch schon häufig gesprochen.
Ja, das freut mich auch, dass ich euch heute beide.
Ja, ach, das ist auch so eine Weltveränderin. Ich bin da, ich finde ja auch im Übrigen, ne, dieses Gehacke unter Frauen, ne, das finde ich ja ganz schlimm. Da kann man auch immer, Humor ist da auch manchmal ein sehr gutes Vehikel, finde ich, weil ich liebe das Frauennetzwerke, aber nicht jetzt, wir haben Champagner zusammen, unbedingt können wir auch haben, aber dieses sich gegenseitig stärken, sich sehen, sich irgendwie empowern, ne, sich, auch wenn mal irgendwas vielleicht nicht so läuft, zu sagen, hey, ich bin da, ne, ne, und hier ist mein Netzwerk und wenn ich dich unterstützen kann und so. Und Jule ist eine davon, die das mega macht und cool. Das ist wirklich ganz großartig.
Ich auch. Ich bin genau. Ja auch ganz schlecht im Lästern tatsächlich. Also so auch dieses, das mir schon immer, ich bin da einfach wirklich schlecht drin, ja, wo so die, als gut. Ich dann in diesem Mutti-Kreis, wo alle mit ihren Neugeborenen und dann ging es so irgendwie drum, kann deiner schon laufen, kann der schon Folgendes machen? Irgendwie okay. Für mich schnell klar. Also so, nee, ich brauche irgendwie zwei Freundinnen, die irgendwie nachts um 3 anrufen und sagen, heulend, ich schaff's nicht mehr, ich möchte keine Kinder, ich möchte keine Familie, hilf mir hier raus, ja, und dann läufst du los und gehst mit dem Auflauf zur Freundin. Ja. Also so, ich finde so eine Form von Support unter Frauen, aber auch unter Menschen.
Man vergiftet sich ja auch immer selber damit, ne? Ich kann das also physisch fast gar nicht mehr ertragen, wenn jemand in meiner Gegenwart lästert. Weil man vergiftet sich doch selber so damit, was Schlechtes zu sagen, ne?
Ja, das zieht und, Energie, aber das.
Und genau, also das sich. So, das Buch mit Reza. Ja. Also Reza und ich haben uns kennengelernt ja vor ein paar Jahren. Ich hatte damals einen Vortrag gehalten auf der Coventry und dann kam er nachher auf mich zu und hat gesagt, oh, alles das, was du quasi praktisch machst in der Transformation eures Unternehmens, das habe ich aufgeschrieben. Und so kamen wir zusammen, lieber auf den ersten Blick. Und dann haben wir gesagt, wir machen ein Projekt zusammen und haben letztes Jahr veröffentlicht das Buch Bausteine des Wandels. Und da erzählen wir auch einige humorige, aber auch viele praktische Geschichten zum Thema Transformation in Unternehmen. Es ist im Campus Verlag erschienen. Kann ich natürlich nur jedem empfehlen.
Unbedingt,
ich
weiß
gar nicht, ob man das selber machen sollte.
Ganz viel RTL2-Werbung hier.
Und das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht und auch mal so die Disziplin zu haben. Das haben wir nur am Wochenende geschrieben und dann wirklich über so 12, 13 Wochenenden wirklich nur das zu machen. Irre Spaß gemacht. Ich mag ja Reza wahnsinnig gerne und auch seine transformative Kraft und seine Mission, auch die Businesswelt zu verändern. Also das war ganz toll und ja, ich würde mich freuen, wenn ein oder andere dann dazu Zuhörerschaft es kaufen würde und das war ein großes Projekt letztes Jahr.
Und du hast quasi, aber wenn du sagst, viele humorige und also viele Geschichten quasi aus deinem Unternehmen und auch mit Resas Blick vermutlich auch in andere Unternehmen rein.
Ja, oder auch aus meiner Bellybutton-Historie zum Beispiel.
Also aus deiner Unternehmenshistorie.
Du und ich habe ja auch so viele, also ich hatte viele schräge Geschichten, da habe ich gedacht, die kann man zuordnen, die sollte ich dann vielleicht nicht erzählen. Aber Geschichten zum Schreien, weißt du, ich bin ja, guck mal, ich habe in den 90ern begonnen zu arbeiten. Ich kenne noch die Zeit, wo die dicken Herren mit riesen Zigarren in Vorständen saßen. Ich bin in meiner Roland Berger Zeit habe ich einen oder anderen DAX-Vorstand gesehen da. Und meine Güte, oder Menschen, die dann, weil sie halt sich irgendwie nicht wichtig genommen fühlten, schreien durch Kantinen laufen oder, ne, ich habe da wirklich Geschichten, die sind zum Schreien, wo man denkt, das kann doch gar nicht wahr sein, dass es das mal gab in der Businesswelt. Und ein paar habe ich da reingebracht und ein paar habe ich auch ausgelassen, weil ich dachte, das kann man dann auf bestimmte Menschen zurückführen und das hätte dann vielleicht auch rechtliche Konsequenzen, also habe ich das mal gelassen.
Ach so, die ein oder andere Klage ist ja, hilft ja einem Buch durchaus auch mal Bestseller zu werden, so ist das ja nicht. Okay, leider letzte Frage für heute, liebe Astrid. Du hast eben gesagt, du kommst von einem Bauernhof und hast es auch ein bisschen als miefig und klein empfunden, wolltest da raus. Mir ging es so, ich komme auch aus einer kleinen 600-Seelen-Gemeinde, wo ich nach dem Abitur erstmal Berlin, Großstadt, weg, ja, und das war mir alles zu klein und zu eng und das habe ich auch sehr verändert diese Perspektive, aber was, wie hat sich da vielleicht letzte Frage für heute, dein Blick verändert? Weil du sagst, du sagtest vorhin, das siehst du heute ganz anders.
Naja, also natürlich ist es so, wenn du zur nächsten Diskothek 6 Kilometer hast, zum nächsten Lebensmittelladen 6 Kilometer, zum nächsten Menschen, ja vielleicht dann 500 Meter, das war ein anderer Bauernhof, dann hast du natürlich Lust rauszugehen. Ne? Dann, also weißt du, da hast du dann selbstgepflückte Äpfel und Käse vom Nachbarn gemacht und dann willst du aber Granny Smith Äpfel, also das Künstlichste vom Künstlichsten und willst Scheibletten essen. Das ist ja immer das, was du dann hast. Ne? So. Und dann kommst du dann im Laufe des Lebens wieder zu dem handgemachten Käse, der dann aus Frankreich kommt für viel Geld und du kommst wieder zu den, fährst dann irgendwie hier ins alte Land und irgendwie kaufst selber Äpfel und meine Tochter, es war sehr lustig, da war sie 10, meine Älteste, und dann waren wir ganz oft natürlich da auf dem Land, weil für die Kinder war das Schönste. Und dann hat meine Tochter irgendwann gesagt, so ganz, es ist wirklich schade, dass wir es uns finanziell nicht leisten können, hier zu leben. Weil es ist ja wirklich so schön hier. Und dann so, hä? Moment, ich gucke meine Miete in Hamburg an und denke, und die Lebenshaltungskosten und denke, was läuft denn hier falsch? Und dann hat natürlich irgendwie dieser Kindermund total Wahrheit gesprochen, ne? Weil es ist natürlich so wahnsinnig schön da und es ist so friedvoll und ich habe das damals vielleicht gar nicht so in meiner frühen Kindheit, ja, aber dann in der Jugend gar nicht so zu schätzen gewusst und habe natürlich jetzt die Freiheit, mir das quasi zu nehmen, wenn ich das möchte. Ich bin jetzt auch sehr, sehr häufig bei meinen Eltern, wie gesagt, auch weil mein Vater gesundheitliche Themen hatte, aber ich liebe diese Ruhe, diese Nähe zu meinen Eltern, dieses Füreinander, was ich im letzten Post übrigens beschrieben habe. Und das ist ja ein Riesending in meinem Leben. Und das hat mir natürlich die Wurzeln auch gegeben, um dann rauszugehen in die Welt. Und meine Tochter weiß mittlerweile auch, dass in Hamburg alles teurer ist und dass sie vielleicht auch gar nicht jetzt auf dem Land mehr leben möchte. Aber auch sie fährt da häufig hin und sieht meine Eltern und nimmt sich dann Teile dieses Lebens wieder in ihr Leben rein. Und ich glaube, ich hatte ein Riesenglück, so aufgewachsen zu sein. Und ich weiß halt noch genau, wie dieses erste Radieschen aus dem Garten schmeckt. Meine Oma hat mir immer, ich weiß gar nicht warum, mir immer das erste Radieschen und die erste Möhre. Und dann kam sie irgendwann. Und dann hat sie gesagt, Assi, sie hieß ich früher, Assi, jetzt ist es wieder soweit. Und dann kam sie, als würde sie mir irgendwie ein Stipendium für Yale präsentieren, kam sie mit diesem Goldschatz. Und das sind so Sachen, die sind total in meinem Herzen drin. Und ich bin... Und das gibt mir auch eine gewisse Freiheit im Leben. Ich liebe auch natürlich, mir schöne Sachen leisten zu können, aber in meinem Herzen ganz tief weiß ich genau, was meine Werte sind, weiß ich genau, was mir wichtig ist. Und Materialität gehört nicht in erster Linie dazu. Und ich weiß genau, wer ich bin. Und das hat auch diese Erziehung mit sich gebracht.
Und ich finde dieses, da sind wir auch wieder am Ende, das fand ich auch sehr schön, dieses wir leben nicht miteinander, sondern füreinander. Da habe ich mich auch sehr wiedergefunden in deinem Text, aber auch dieses, ich habe was Sicheres, also ich habe mich oft, ich bin dann auch in Berlin in einer kleinen Fachhochschule gewesen, in Berlin-Dahlem, und habe von dort die Stadt erobert und habe dann im Nachhinein immer gedacht, dieses kleine Dorf und auch dieser sichere Platz, der für mich auch immer ein sicherer Platz ist, hat es mir auch immer ermöglicht, sozusagen in die Welt zu stürmen, ja, oder auch diese kleine Fachhochschule in Berlin, wo man schnell wusste, wer ist, man hatte schnell so eine Dorfstruktur, dass jeder jeden kannte, und ich dachte, ich wäre vielleicht auch an einer anderen Stelle oder an einer Uni, an einer freien Uni mit ihren 17.000 Standorten vielleicht vermutlich viel mehr verloren gegangen, ja, in so einer riesigen Stadt, also auch diese Basis zu haben, mit der man dann eben auch in eine Organisation geht, ne, oder auf die man immer wieder zurückkommt.
Ich glaube, diese Bodenständigkeit und auch diese Stärke auch, egal ob das jetzt äußerlich gesehen gute Strukturen sind, die Stärke in den Einheiten, in denen man ist, die gibt Freiheit und irgendwie auch diese Sicherheit, dass man gut genug ist. Ne? Das ist ja auch etwas, was vielleicht nicht immer unserer Gen, also du bist jünger als ich noch, ich weiß gar nicht wie viele, aber einiges sicherlich.
68er also, bin ich.
Naja, ich bin 65, also einiges, so, ist Generationen zwischen uns sozusagen.
Und das ist viel Verbindung.
Und das wurde uns nicht so in die Wiege gelegt, ne, zu sagen, Mensch, du bist gut genug. Aber ich glaube, mit diesen Wurzeln, die wir haben, aus diesen Dörfern kommt, das gepaart mit der Neugierde und dem Mut, ist eine ganz gute Zusammenkunft von Parametern, die eine innere Freiheit geben. Denn wenn du denkst die ganze Zeit, du bist nicht gut genug, dann häkelst du ja die ganze Zeit. Dann brauchst du nur diese Anerkennung von außen. Manchmal brauchen wir die, ja, aber ich glaube, ein Ziel ist diese Anerkennung von außen als Wert fast auf null zurückzufahren. Ich weiß, es hört sich mönchartig an,
Ja, aber es
aber das ist zumindest ein schönes Ziel.
ein gutes
Das
Ziel.
ist jetzt, glaube ich, ein gutes
Ein
Schlusswort,
gutes
oder?
Schlusswort, ja. Mehr füreinander statt miteinander. Das war ein schönes. Danke dir, Astrid. Es war zauberhaft, dass du bei uns im Podcast warst.
Ach, so
Vielen,
gerne,
vielen
Eva.
Dank.
Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und mach weiter so. Du setzt viele Puzzleteile für Menschen zusammen.
Ebenso, ebenso.
Okay.
Humorexpertin fragt Führung. Eva Ullmann und Katrin Hansmeier machen Humor für Sie berechenbar und einsetzbar. Amüsieren Sie sich, staunen Sie und erweitern Sie Ihr Repertoire.